Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Ida Leibitz-Eder, Universitätsassistentin am Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie in Graz, Mitarbeiterin am Hans-Kross-Zentrum für interdisziplinäre Kriminalwissenschaften und Buchautorin. Wir sprechen über die dunkle Seite mancher Menschen, übers Schreiben und über Privates. Frau Leibitz-Eder, herzlich willkommen.
Danke.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Unbedingt.
Das freut mich. Bist du eine waschechte Oberösterreicherin?
Ich glaube tatsächlich ja.
Wo bist du denn aufgewachsen?
In Ottensheim.
Wie war deine Kindheit so? Berichte uns ein bisschen.
War total schön. Also ich denke tatsächlich eigentlich relativ oft daran zurück. Wir haben einen sehr großen Garten und daran angrenzende Felder und Wälder. Und ich habe eigentlich einen sehr großen Teil meiner Kindheit genau dort verbracht. Und das verbindet mich, glaube ich, wirklich nur immer eigentlich sehr stark mit Oberösterreich irgendwie. Genau, einfach dieses kindliche Durchwandern und dieses Runterkommen gerade in der Natur ist irgendwie was, wo ich nach wie vor total viel Kraft ausschöpfe eigentlich, genau.
Welche Ausbildung hast du genossen?
Ich habe Rechtswissenschaften und Psychologie studiert an der Universität Wien. Genau, und habe mich dann durch unterschiedliche Spezialisierungen, sage ich jetzt mal, Richtung Kriminologie eigentlich entwickelt und da bin ich dann letztlich gelandet, genau.
Das heißt, du hast die Universität gar nicht verlassen?
Na, noch nicht, ne?
Warum Kriminologie? Was fasziniert dich daran? Manches ist sicherlich auch ein bisschen beunruhigend, oder?
Ich finde es einfach total spannend, quasi generell das menschliche Handeln sich anzuschauen. Und gerade wenn es um Verbrechen geht und Verbrechen erklären, wird es für mich einfach im Speziellen, glaube ich, interessant hinzuschauen. Und ich glaube, dem Ganzen liegt aber irgendwo eben die einfache Leidenschaft mit der Beschäftigung von Menschen oder mit Menschen. Genau, insgesamt zugrunde.
Wie können wir uns denn deinen Job vorstellen als Universitätsassistentin? Wie schaut da dein Tag aus?
Ich muss sagen, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders wie bei vielen anderen wissenschaftlichen Assistentinnen. Ich habe totale Freiheit, was die Forschung angeht. Also meine Teamleiterin und ich sind oft einfach durch bestimmte Dinge bewegt oder sehen gewisse Forschungslücken und haben dann irgendwie Gott sei Dank wirklich die Freiheit, dass wir uns mit dem intensiv auseinandersetzen. Und das ist halt genau das, was einfach total Spaß macht und wo halt dann irgendwie auch die Leidenschaft zur Wissenschaft entsteht, wenn man nicht nur jemand anderen zuarbeitet, sondern wenn man wirklich das auch zu Blatt bringen darf und sich damit auseinandersetzen darf, was einem selbst einfach bewegt und was man selber so gefunden hat. Genau, oder was einem irritiert hat.
Hast du schon publiziert?
Ja.
Zum Beispiel, welche Themen waren das oder um was ist da gegangen?
Zum einen haben wir uns sehr stark mit Risikoeinschätzungen auseinandergesetzt. Also das spielt natürlich eine Rolle, weil unser Strafsystem ist ja präventiv ausgerichtet. Das heißt, gerade die Spezialprävention spielt eine große Rolle. Das heißt, die Strafe soll eigentlich dazu führen, dass der Täter oder die Täterin in Zukunft keine weiteren Straftaten begeht. Das heißt, wir müssen irgendwo, wenn wir Strafen bemessen wollen, ja eine Prognose von zukünftigen Verhalten haben. Und wie die im Einzelnen stattfindet, ist natürlich zum einen komplex und zum anderen theoretisch natürlich ein bisschen anders wie praktisch umsetzbar. Genau, das ist ein großes Thema gewesen für uns schon. Generell, wie Richterinnen in Österreich Strafen zumessen, ist ein Thema, was mich umtreibt. Und dem dann auch so Dinge wie, was tut Intuition in der Strafzumessungsentscheidung, spielt das eine Rolle? Oder Konzepte wie Interdisziplinarität, wo können wir das verorten, spielt das eine Rolle? Genau.
Du machst gerade deinen Doktortitel, wenn
genau.
Ich das richtig recherchiert habe. Was wird so dann der nächste Karriereschritt in deinen noch sehr jungen Jahren?
Ja, das steht nur aus. Mal schauen.
Und generell, wie kamst du von Wien nach Graz?
Tatsächlich durch die Kriminalwissenschaften. Das Hans-Kross-Zentrum für interdisziplinäre Kriminalwissenschaften war für mich da eigentlich eine einmalige Gelegenheit, sich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Genau.
Würdest du sagen, dass Verbrecher verstanden werden müssen?
Auf alle Fälle, ja.
Wirst du für solche Aussagen vielleicht auch ein bisschen kritisiert? Von anderen, wenn du das so erzählst?
Ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man jemanden verstehen will und akzeptieren will oder ob man etwas, was irgendwer andere tut, für gut heißt. Da ist ein riesengroßer Unterschied und ich glaube, da erkennen manche Menschen diese große Differenz vielleicht nicht und das führt dann zu Irritation, genau, wenn das gleichgesetzt wird.
Wir kennen ja die Kriminalwissenschaft so eher nur aus Film und Fernsehen oder so CSI und Co. Ist es wirklich so? Läuft das so ab? Können wir uns das genauso vorstellen wie in einer Serie?
Also ich glaube, natürlich ist es viel überzogen. Einiges wird schon dabei sein, denke ich.
Werdet ihr dann, wenn eine Tat umgesetzt wurde, vollbracht wurde, vom Gericht hinzugezogen? Wie kann der Täter dann im Gefängnis begleitet werden, während seiner Haft oder Strafe begleitet werden? Oder wo setzen eure Tätigkeiten dann an?
Grundsätzlich ist eigentlich das Hans-Groß-Zentrum so eine Schnittstelle oder eine Schnittstelle konzipiert zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, für uns ist eigentlich wichtig, dass man zum einen Praktikerinnen wie Staatsanwältinnen, Polizistinnen, Richterinnen natürlich oder andere Personen, die in den forensischen Wissenschaften irgendwie tätig sind, mit den Theoretikerinnen, sage ich jetzt einmal, zusammen an den Tisch holen und im Zuge von Veranstaltungen von uns einfach auch zu einem Austausch irgendwie bringen. Wir sind aber nicht bei einzelnen Fällen zugezogen, sondern es ist eben eher diese Vernetzungstätigkeit und eben auch die Forschung.
Wie stehst du zu unserem Rechtssystem in Österreich?
Ja, grundsätzlich denke ich mal, gerade in der Theorie ist auf a, wie sag mal, also ich denke mal, was man jedenfalls zugute halten muss, ist es, dass es theoretisch einer Gerechtigkeit entgegenstrebt und dass ganz viele Prinzipien, die drin verankert sind, total wichtig sind. Und dann muss man einfach im Einzelnen schauen, welche Hürden gibt es in der Praxis bei der Umsetzung von diesen Dingen. Und da muss man dann einfach ein bisschen weiterarbeiten, dass man eben dann auch im Einzelfall halt einfach diese Gerechtigkeit oder diese Prinzipien halt zur Umsetzung hilft. Genau.
Hast du einen starken Gerechtigkeitssinn?
Ja, ich glaube, es ist was Erstrebenswertes, genau.
Du bist auch Autorin. Schreibst du zum Ausgleich? Also neben Lernen, Forschen, Vernetzen, ist das Schreiben von Büchern so dein Ausgleich, dein Hobby?
Ich glaube, als Ausgleich würde ich es nicht beschreiben, weil es irgendwie hieße, dass ein Defizit da ist davor. Und ich glaube, es ist einfach was Zusätzliches, was dazukommt, genau, was ich einfach super bereichernd finde und was auch eine andere Sparte quasi von meinem Selbst irgendwie verwirklicht. So.
Du hast mit 17 Jahren dein erstes Buch veröffentlicht. Was bewegt eine 17-Jährige, ein eigenes Buch zu schreiben und das zu veröffentlichen? Um was geht's und wie heißt das?
Es heißt Lotusblüten. Ist im Verlag der Bibliothek der Provinz erschienen. Und ich habe damals einfach eine Kurzgeschichte geschrieben. Ich habe immer schon geschrieben, also auch als Kind. Am Anfang waren es mehr so Naturschilderungen und irgendwann ist es so Richtung Fantasy, hat sie weiterentwickelt. Und dann war da eben diese Kurzgeschichte, wo einfach vorne und hinten recht viel gefehlt hat. Und wo ich dann einfach für mich selbst eigentlich den Drang verspürt habe, das einfach auszubauen und konziser zu gestalten und weiterzudenken. Und das hat mir einfach in dem Alter total Spaß gemacht, mir was zu überlegen, was so mein eigenes ist, wo man sich so reindenken kann, wo irgendwie eine ganze Welt entsteht, wovon natürlich irgendwie nur ein Teil in dem Buch dann letztendlich gemündet hat. Genau, das habe ich super gefunden irgendwie.
Wie lange hat dieser Prozess gedauert?
Ja, ich glaube, bis das schlussendlich wirklich erschienen ist, wird schon so 2-3 Jahre gedauert haben. Also ich habe einen Zeitraum geschrieben, genau.
Jetzt ist dein zweites Buch erschienen, 10 Jahre später sozusagen. Wie hast du dich weiterentwickelt oder wie hast du auch gemerkt, dass sich dein Schreibstil eigentlich weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, es ist total spannend, wenn man so viel Worte niederbringt irgendwie, weil man total sieht, dass das ein Zeitabschnitt ist vom eigenen Leben. Man beschäftigt sich mit gewissen Themen, die zu dem Zeitpunkt gerade relevant sind. Also auch so wie im ersten Buch, das sind ganz viele Sachen, die ich jetzt einfach natürlich nicht mehr so schreiben würde, aber wo ich einfach das als Zeitdokument irgendwie sehr, sehr cool finde. Und genauso wird es mit dem jetzigen Buch auch sein. Wer weiß, was ich in 10 Jahren drüber denke, aber momentan ist es einfach was mich bewegt hat irgendwie und was da war und was für mich einfach in einer gewissen Weise in meinem Leben war und was ich gern zur Sprache bringen wollte, genau.
Wie ist denn der Titel des neuen Buches?
Die Menschen, Apfel und Erde, genau.
Und es geht um?
Eine alte Frau oder ältere Frau im Mühlviertel 1945. Das Buch beginnt damit, dass sie einen Brief erhält, dass nun auch ihr letzter Sohn im Krieg verstorben ist. Und damit ist sie eigentlich das erste Mal in ihrem Leben allein. Und das ist für jemanden, der es gewohnt ist, gerade viel für andere zu tun, eben von 5 Männern, also 4 Söhnen und einem Mann eben umgeben zu sein, sein ganzes Leben, irgendwie doch eine herbe Änderung. Und was das mit einem selbst macht, wie man dann vielleicht auch anders denkt, was so die Gedanken sind, wie sie die Tage gestalten, das ist eigentlich das, womit ich mich dann auseinandergesetzt habe in dem Buch, genau.
Und wie kamst du darauf? Was war so der Stein des Anstoßes?
Für mich war es schon immer sehr bemerkenswert, wie meine Großeltern eigentlich gelebt haben. Ich habe da nur sehr stark die Auseinandersetzung irgendwie mit dem Müllviertel halt irgendwie das nur ein bisschen anders sich dargestellt hat, als wie sie es jetzt tut. Also wo irgendwie Arbeit einfach zum täglichen Leben so dazugehört, dass man jetzt gar nicht überlegt, was macht man, wenn man fertig ist, sondern es war irgendwie klar, man steht halt auf und dann macht man die Dinge, die man machen muss und dann legt man sie wieder nieder. Und so war das eigentlich den ganzen Tag. Und meine Oma war dann aber irgendwie doch eine sehr reflektierte Person, die es extrem genossen hat zu lesen und für die Sprache irgendwie was sehr Besonderes war und ein Privileg. Also es war ein Privileg, irgendwie am Abend Zeit zu haben, ein Buch zu lesen. Und das hat mich schon in meiner Kindheit, glaube ich, einfach total fasziniert. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der, also zum einen natürlich, dass ich in einer Welt groß geworden bin, wo sowas wie die Mühlviertler Hasenjagd halt passiert ist. Und irgendwann stolpert man über das, weil das liegt da halt so. Und zum anderen, dass eben einfach Personen gibt, die sehr in einer Welt, wo sehr wenig eigentlich ausgedrückt wird, wo man jetzt im Beschreiben von Erleben oder von den Gefühlen vielleicht gar nicht so überschwänglich ist, sondern wo eigentlich eine totale Spracharmut herrscht, dass dann Personen gibt, die sich trotzdem so intensiv mit dem auseinandersetzen. Und genau, und an dieser Schnittstelle, das war dann irgendwie das, wo ich mir dann gedacht habe, über das würde ich gern schreiben.
Geht es ja ein bisschen um die Rolle der Frau?
Tatsächlich haben wir auch schon gedacht, ich glaube, wäre die Hauptfigur ein Mann, würde die Geschichte anders lauten. Nicht unbedingt, dass es nicht möglich wäre, ich glaube überhaupt nicht, aber ich glaube, ja, ich glaube, es wäre eine andere Geschichte einfach. Ja, also in einer gewissen Weise ist es schon eine Geschichte auch von Emanzipation.
Du bist von einer Tageszeitung mit 4 von 6 Sternen bewertet worden mit deinem Buch. Wie gehst du mit solchen Bewertungen und Kritiken um?
Ja, das ist eine spannende Erfahrung. Also zum einen ist es ja natürlich immer total spannend und super cool, wenn man einfach hört, was in andere Personen so passiert, wenn die das lesen. Es gibt da natürlich Dinge, wo man sich denkt, da würde ich total gern über das reden. Manche Dinge nimmt man sie mit und bei anderen denkt man sich, voll okay, dass man das so sagt und ich sage es anders. Und ich glaube, so in der Mitte spielt sich das halt irgendwie ab, genau.
Kommt das dritte Buch dann mit, wenn wir jetzt weiterrechnen, 39? Wird sich so deine Schriftstellerkarriere weiterentwickeln?
Ja, mal schauen, genau.
Oder gibt es jetzt schon erste Ideen?
Ja, Ideen gibt es ja, aber die müssen sie wieder manifestieren. Also ich glaube eigentlich schon recht stark daran, dass hin und wieder gibt es eine Irritation und dann wird man irgendwie tätig. Und wenn die noch nicht da ist, dann ist es auch okay. Genau.
Du bist im Vorstand des österreichischen Schriftstellerverbands. Was sind deine Agenten? Wie würdest du euer Tun beschreiben?
Ich bin tatsächlich stellvertretende Kassierin. Genau. Und es geht einfach total darum, dass man eine gemeinsame Plattform schafft eigentlich, dass man... Es gibt ja viele Personen, die irgendwie neben einem anderen Beruf zusätzlich schreiben oder auch die reinen Schriftstellerinnen sind. Und ich glaube, es ist was voll Bereicherndes, egal wie man es angeht, sie mit anderen Personen auszutauschen.
Du bist auch im Vorstand von Open Air Ottensheim. Ist das auch noch so deine Bindung an die Heimat?
Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle, genau. Das ist ein Kulturverein, der immer ein Musikfestival im Jahr organisiert, eben in Ottensheim, an der Rodel. Da beim Rodelgelände quasi. Und das ist einfach so eine generationsübergreifende Veranstaltung, wo ganz viele Leute einfach wieder zusammenkommen und was, glaube ich, für einen Ort einfach auch was total Belebendes ist und was, also, finde ich, großes Privileg ist. Also ich kenne wenige Orte, die sowas ermöglichen und wo, obwohl so viele Personen dann vielleicht in einem gewissen Alter auch woanders studieren oder woanders arbeiten, woanders leben, man sie letztendlich im Sommer dann trotzdem trifft, um sowas gemeinsam zu machen. Also das finde ich schon was Besonderes irgendwie, ja. Genau.
Hast du neben deinen vielen Tätigkeiten noch Zeit für Hobbys?
Ja. Kommt drauf an, was man als Hobbys beschreibt.
Sport, genau. Kultur, Freunde.
Ja, das definitiv. Genau.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Jeden Tag, würde ich sagen, ja.
Was denn?
Ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Werbung, die man so machen kann für einen Beruf an der Universität, weil das einfach für mich was total Schönes ist und meinen Neugierdrang irgendwie so befriedigt, dass man sich mit jedem Tag irgendwie mit was auseinandersetzen kann, was man eben vielleicht noch nicht kennt, und das auch das Lernen irgendwie und dieses Auseinandersetzen mit Themen, die einem vielleicht fremd sind, so zum Alltag gehört. Das finde ich total cool.
Hast du Vorbilder?
Ja, ich glaube, in unterschiedlichen Bereichen jeweils Personen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, den ich so als mein Idol betrachten würde, aber es gibt in alle Bereiche extrem coole Leute, auf die man aufbaut, irgendwie mit seinen eigenen Ideen, genau.
Woran glaubst du?
Dass Menschen schon sehr viel zu Wege bringen können, auch gemeinsam, genau.
Hast du ein Lebensmotto?
Nicht wirklich, nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, mir ist es sehr wichtig, dass man sich oft bemüht, dass man auch die einfachen Dinge wieder sieht. Das finde ich irgendwie einerseits was Spannendes und auch was Schönes. Genau.
Mit welchem Promi oder welcher Persönlichkeit, ob bereits verstorben oder noch am Leben, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Na, Foucault.
Warum? Welche Fragen nicht, hättest du?
Ich weiß nicht, ob er mit mir reden würde. Ich kann vor allem kein Französisch. Ich glaube, es ist einfach viel passiert zu dem Zeitpunkt. Das war eine Umbruchstimmung irgendwie, die wahrscheinlich gar nicht an einer Person liegt, aber ich glaube, war er da sehr cooler Zeitzeuge für diese Umbruchstimmung, die ja gesellschaftlich war oder auch was das Rechtssystem angeht und so. Und das finde ich einfach ein spannendes Thema, genau. Und ich glaube, da war er da ein cooler Gesprächspartner.
Stichwort Social Media, Fluch oder Segen?
Beide sind nein, ne? Wahrscheinlich, genau.
Nutzt du Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok und Co.?
Ich nutze Instagram. Alle anderen eigentlich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht so viel wie andere Personen. Aber dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, dass ich von Personen was mitkriege, die am anderen Ende der Welt irgendwie wohnen und wo ich überhaupt keinen Bezug dazu habe, das ist was, was man schätzen kann, denke ich.
Wir haben Social Media, Digitalisierung. Das nächste ist natürlich jetzt die KI. Nimmt es vielleicht auch in deinem Beruf Einzug? Arbeitet ihr damit? Beschäftigst du dich selbst viel damit?
Ja, es spielt natürlich eine große Rolle, gerade wenn wir an Strafzumessungsentscheidungen zum Beispiel denken. Da habe ich mich jetzt vorwiegend damit beschäftigt. Und dann ist halt die Frage, die unabhängigen, unversetzbaren, unabsetzbaren, nicht weisungsgebundenen Richterinnen quasi, sind die irgendwann einmal zu ersetzen, weil man sich denkt, Computer kommt zu gerechteren Entscheidungen. Und dann wieder die Auseinandersetzung damit, was ist halt gerecht, in welchem System. Also ich glaube, es ist immer so eine sehr eindeutige Entscheidung zwischen dem, wenn mich hat man denn haben und dann welche Potenziale glaubt man mehr an die von einem Subjekt oder die von einer KI. Und ich glaube, je nachdem, welcher Bereich es ist, kann es das eine oder das andere sein. Genau.
Zum Abschluss, Ida, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Na, Ideen, glaube ich.
Ideen? In welche Richtung sollen diese Ideen gehen?
Ja, das weiß ich noch gar nicht, aber Hauptsache sie sind da, ja.
Weil du aus Ideen etwas Neues entwickelst und machst.
Ja, genau. Oder die Möglichkeit besteht, was Neues zu machen, genau. Und weil es, glaube ich, einfach total was Schönes ist, wenn einem was Neues einfällt. Genau. Und manchmal macht man was draus und manchmal nicht.
Ida Leibetzeder, danke für das Interview und alles Gute.
Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.